nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls.
Liebe Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homegirls. Und wir haben heute einen Gast zu Gast, habe ich gut gesagt, bucht mich jetzt als Moderatorin, der seinesgleichen sucht, was Lyricism betrifft. Er ist einer der krassesten Rapper dieses Landes. Er schreibt die heftigsten Texte, die fast bei jedem Song genau den Zeitgeist treffen und irgendwie den Nerv der Zeit. Und ohne weitere Umschwenkungen möchte ich ihn jetzt herzlich willkommen heißen, Megalo.
Yeah. Vielen Dank.
Hallo.
Vielen Dank.
Und ich möchte noch hinzufügen, krassester Live-MC. Und das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, weil wir haben schon ab und zu zusammen auf einer Bühne gestanden. Meistens mit Tretti zusammen. Ich war immer schwer beeindruckt, wie krass du live bist, mit was für einer Energie du auf der Bühne stehst. Und es hat immer mega viel Spaß gemacht mit dir. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Vielen, vielen Dank für einen herzlichen Empfang. Echt, wirklich, Dankeschön.
Es regnet Rosen.
Danke. Ich bin ein bisschen verlegen, ich kann gar nicht damit umgehen.
Nein, ich finde, das machst du sehr sympathisch.
Ja, da musst du heute durch.
Das wirkt sehr humble und sympathisch, wie du damit gerade umgegangen bist. Also sehr gut. Guck mal, es gibt sogar ein Lob dafür, wie mit dem Lob umgegangen wird.
Wo bist du denn gerade eigentlich?
Ich bin gerade zu Hause, ehrlich gesagt, im kleinen Arbeitszimmer, was ich hier habe, damit ich auch, vor allem in der Corona-Zeit, sage ich mal, hat das angefangen, besonderen Nutzen zu bekommen, weil ich halt immer hier war und weiter arbeiten musste oder wollte und dieses Zimmer mir einfach geschnappt. Ist nicht besonders groß, ich will es auch nicht unbedingt ganz zeigen, aber ist eher eine Rumpelkammer. Aber ich kann hier auf jeden Fall aufnehmen und Beats machen und so alles, was das Rapperherz begehrt.
Und hast du da irgendwie noch Akustikpanels oder hast du das irgendwie noch
voll.
Okay, ausgebaut?
Hinter mir siehst du das Weiße da, ein Absorber oder ich glaube, es heißt Absorber. Und also ein bisschen Raumtreatment ist da. Ich kann hier auf jeden Fall wirklich Recordings machen, die man auch nutzen kann, dann also trocken.
Ja, gut, ich wohne nämlich hier noch in meinem Schloss.
Josi, erklär doch mal unseren ZuhörerInnen, was ein Akustikpanel ist.
Ja, das sind eigentlich Wandelemente, die man anbringt, damit man die Akustik im Raum möglichst trocken hält, damit der Hall nicht so die ganze Zeit durch die Gegend fliegt. Und das ist auch der Grund, warum ich mir jetzt einen extra Studioraum gesucht habe, weil ich kann hier einfach nicht recorden. So, wenn ich Bass aufnehme, fliegen eigentlich fast die Scheiben raus. Wir haben so alte Flügeltüren und so. Es ist unmöglich, deshalb interessiere ich mich immer, wie andere das zu Hause in ihren kleinen Home-Studios sich einrichten.
Ja, voll. Also ich arbeite sehr viel über Kopfhörer und eigentlich brauche ich den Raum quasi nur, wenn ich Vocal Recordings mache. Alles andere mache ich ja eigentlich eher im Laptop und ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. So richtig Ahnung habe ich nicht, aber es ist auf jeden Fall trockener im Raum. Also der Hall ist deutlich eingedämmt durch diese Dinger an der Wand.
Voll, das macht schon Sinn.
Ey, dieses, du produzierst jetzt. Ich habe vorhin ein Interview von dir gesehen, wo ich mir dachte, Alter, was für ein Satz. Du hast über Speed produzieren gesprochen und gesagt, vorher war ich blind und jetzt kann ich sehen.
Ja.
Es war so, I was blind, but now I can see. Was sind deine, wie war der Weg dahin? Was sind deine Gefühle dazu, auch jetzt?
Also wahrscheinlich ist dieses Bild, also dieser Vergleich wird dem wahrscheinlich gar nicht mal gerecht, was es so für mich bedeutet, so, weil so sehen ist ja ein Sinn halt, der natürlich auch total viel beinhaltet, aber ich habe das Gefühl, die Musik hat komplett alle meine Sinne geöffnet. Also dass ich jetzt sozusagen nicht nur noch, ich sage extra nur, weil das für mich einfach ein kleinerer Bereich war. Ich wusste das vorher nicht, aber ich war halt nur Rapper und habe mich vor allem auf Flows und Texte und Punchlines und Reimstrukturen und Reimreinheit und Phonetik an sich so viel mit auseinandergesetzt. Und es ist auch gut, dass ich da viel Zeit reingesteckt habe, aber mit der Musik hatte ich mich so viel weniger beschäftigt. Das war alles noch so unbewusst. Ich konnte gar nicht, wenn ich mit Produzenten auch gearbeitet habe oder auch mit Mixing-Engineers, da gab es dann immer Momente, wo es halt Limitierungen gab, weil man einfach nicht die gleiche Sprache gesprochen hat unbedingt oder ja, es gibt halt Fachbegriffe, die ich einfach nicht kannte und also das ist nur ein Aspekt davon. Das andere ist halt einfach, was es mir seelisch gibt. Also es ist auch ein ganz anderes Feedback, was man bekommt, wenn man Beats macht. Das reicht zum Beispiel, dass du irgendwie einen Groove und man braucht sogar nicht mal den Beat. Das reicht einfach, wenn du eine Akkordfolge hinlegst, die halt einfach irgendwie nice ist und da hast du halt instant Feedback, instant Dopamin Dopaminausschüttung im Kopf. So. Ja, und das ist beim Texten, war wahrscheinlich früher so, als ich angefangen habe und es mir nur darum ging, einfach zu schreiben und die Freude am Schreiben. Mittlerweile ist es halt immer irgendwie ein Kampf mit einem selbst, dass man überhaupt irgendwas produziert aus den Gedanken, was einen selber flasht oder wo man denkt, oh, das hat eine Berechtigung, da möchte ich jetzt irgendwie so weiter Zeit reinstecken und es ausfeilen. So. Also es gibt einfach nicht diese Instant Gratification, wenn es ums Schreiben geht. Und beim Musikmachen war das sofort was anderes. Und jeder Bereich war quasi neu und hat immer gleich so Glücksgefühle gebracht. Ob ich jetzt irgendwie in Sounddesign oder einfach nach Sounds suche oder ob ich sogar Tutorials gucken, weil du ja immer sofort was lernst. Also gerade, wenn du noch am Anfang bist. Und ich hatte das Gefühl, die letzten zwei Jahre, seit zwei Jahren mache ich das jetzt so. Es ist einfach ein Boost, ein enormer, also es ist wirklich ein High eigentlich auch so. Kannst du nicht anders beschreiben. Voll. Ich sehe alles anders jetzt am Mucke machen. Es ist einfach wirklich krass, life-changing für mich.
Ich finde das so schön, dass du das sagst, weil ich kann das nachvollziehen. Also es ist eigentlich ähnlich wie bei dir. Ich habe das seit zwei Jahren irgendwie auf dem Schirm und hatte aber einfach überhaupt keine Zeit vor Corona. Ich war ja so viel auflegen und habe so viele Dinge gemacht und brauchte einfach auch die restlichen Ressourcen, die ich noch hatte unter der Woche irgendwie, um mich zu recovern. So. Und seit Corona war, also ich muss halt ehrlich gestehen, ich war gar nicht mal so traurig, ne? Weil alles, was ich machen wollte, war produzieren. Und dann war es so, krass, du hast nicht mal eine andere Wahl. Du musst das jetzt machen. Und wie du schon gesagt hast, ich habe so die ersten Wochen einfach nur mit Tutorials verbracht, mir neue Plugins und jedes neue Plugin hat mir einfach, also jedes neue Sound-Design, was ich irgendwie machen konnte, hat mir so krasse Glücksgefühle gegeben. Also ich hatte schon auch Downer, weil ich dann gemerkt habe, krass, das ist ein Prozess. Das kriegst du jetzt nicht während drei Monaten so hin, dass du alles irgendwie geil bauen kannst. Aber diese Glücksgefühle sind einfach viel krasser. Also ich weiß so unbedingt, dass ich das jetzt die nächste Zeit noch machen will. Es ist mega. Ich fühle mich so gut damit.
Ja. Das klingt so, als hätte man so einen Polly Pocket Baukasten und man kriegt immer wieder so neue Polly Pockets dazu. Und dann macht es halt immer mehr Bock, damit zu spielen.
Voll. Geil. Und die Polly Pockets reagieren auch untereinander und so. Also es ist halt, da kommt halt was zurück. Es ist eben nicht nur dieses, man selber setzt die Dinge, sondern die Musik, wenn sie dann zusammenwirkt, teilweise sind halt Ideen da, die hast du vorher nicht auf dem Schirm gehabt oder Sachen, wenn die einfach zusammenkommen, Bassline mit einer Melodie oder total krass. Und was ich auch noch dazu sagen wollte ist, was ich glaube, was auch noch so wichtig oder so schön daran ist, man ist immer im Moment, wenn man einen Beat macht. Man ist immer so, okay, was ist jetzt gerade? Was verlangt der Beat jetzt gerade? Oder was möchte ich jetzt machen? Du denkst nicht an vorher und an morgen. Und das ist ja eigentlich quasi wie beim Meditieren. Also es ist, glaube ich, ein sehr reinigender Prozess irgendwie so. Das ist so krass. Das ist so eine Heilung. Das ist einfach wirklich eine Glücksoase. Also es hört sich alles so schwülstig an. Und das kann man auch, muss man erleben einfach. Ich hätte das vorher niemals gedacht. Ich ärgere mich teilweise, dass ich erst jetzt angefangen habe irgendwie so. Weil ich denke so, ich habe voll viel Zeit verloren früher. Ich hätte viel früher, also ich hätte, wie du selber sagst, es ist halt ein Prozess, du wirst nicht über Nacht richtig gut oder kannst über Nacht das, was du willst.
Und das Krasse daran ist ja auch, dass man, also ein ganz altes Polly Pocket, wenn wir bei dieser Analogie bleiben wollen, mit einem ganz neuen Polly Pocket zusammenbringen kannst, ne? Und dann hast du, für mich ist die Beats machen auch eine übelst krasse Zeitreise. Wirklich noch nie hat das jemand mit Polly Pocket verglichen, das ist so dumm.
Also ich will auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt mit Polly Pocket, ich habe da keine große Erfahrung, aber ich glaube, so wie du das beschreibst, dass,
Also Polly Pocket ist der Shit.
Ich kenne Polly Pocket, aber ich habe nie damit gespielt. So, ich kenne es nur aus der Werbung früher, wo ich Zeichentricks geguckt habe. Als Kind kam das halt immer, Polly Pocket.
Ey, aber das ist das, was du gerade gesagt hast, dass du dich ärgerst darüber, dass du damit noch nicht vorher angefangen hast. Tatsächlich war das so eine Sache, die mich so interessiert hat. Würdest du dir jetzt selber irgendwie vor 10 Jahren begegnen, würdest du dir jetzt sagen, ey, fang mal jetzt schon an mit Beat produzieren oder würdest du dir diesen Glücksmoment für in 10 Jahren eigentlich gerne aufheben wollen? Weil war ja schon auch echt ein ziemlich beschissenes Jahr. Also so ein bisschen Freude war ja eigentlich ganz geil, oder?
Voll. Also ey, ist echt schwer zu sagen, weil natürlich alles, wo man seine Prioritäten hinsteckt, nimmt ja, also macht eine andere Priorität weniger intensiv in der Bearbeitung. Und das heißt natürlich dann, wenn ich vor 10 Jahren angefangen hätte, hätte ich mit Sicherheit nicht so viel 10 Jahre lang dann noch weiterhin in die Texte gesteckt, auf diese Art. Ich wäre wahrscheinlich glücklicher gewesen, aber ich bin schon sehr froh, dass ich jetzt dieses Textlevel habe und jetzt sagen kann, okay, ich kann wirklich auch viel meiner Zeit, meiner kreativen Zeit nehmen, auch um mich auf die Beats zu fokussieren. Weil so, wenn die Idee dann da ist, wenn ich weiß, dass irgendwas mich catcht, dass da eine Vision kommt, das passiert halt nicht oft, aber wenn es passiert, dann kann ich auch so auf meine Erfahrung und das Handwerk auch zum Teil zurückgreifen mit den Texten. Also da soll jetzt auch nicht arrogant klingen, aber ich muss dann auf jeden Fall nicht, also das Beat-Level ist halt noch deutlich darunter so. Und ja, deshalb ist es irgendwie auch schon geil. Vor 10 Jahren wäre es anders gewesen.
Ey, ich hatte letzte Nacht so einen ganz weirden Moment beim Einschlafen. Ich habe ja echt keine Ahnung vom Produzieren. Die einzige Berührung, die ich mit Produzieren habe, ist, wenn ich mit ProduzentInnen im Studio sitze und genau sage, ich möchte, dass das genau so klingt. Das lieben Produzenten, glaube ich. und gestern Nacht, so diese, ich hatte das Gefühl, das sind so die 1,5 Minuten, bevor ich komplett weg war, habe ich gefühlt so eine komplette Produktion fertig in meinem Kopf gehabt, der ich so voller Liebe auch zugehört habe. Und ich dachte mir in dem Moment, safe wirst du dich daran noch erinnern, wenn du aufstehst. Genieß es jetzt einfach, diese schöne Melodie und diese schöne Produktion in deinem Kopf zu haben. Und dann bin ich eingepennt und habe geträumt, dass ich aufgewacht bin und einem Produzenten genau erklärt habe, was ich hören möchte. Und es perfekt funktioniert, dann bin ich aufgewacht und dann habe ich alles vergessen.
Scheiße, also du hattest eigentlich einen fertigen Track geträumt.
Ist dir das auch schon mal passiert, Josie?
Ich kenne das auf jeden Fall. Aber ich habe das eher also unangenehm in Erinnerung, weil ich habe dann so Zwangsgedanken. Also ich habe das vom Auflegen ganz oft, dass mir so Songs durch den Kopf gehen. Die können frei sein oder manchmal habe ich die schon aufgelegt. Und dann loopt sich das aber so und dann komme ich aus diesem Karussell nicht mehr raus. Also bei mir ist das eher negativ konnotiert, wenn ich so einen Song im Kopf habe. Und ich habe irgendwann festgestellt, das hängt bei mir im Zusammenhang mit Koffein. Und ich liebe Koffein, aber wenn ich zu viel davon trinke, habe ich ganz komische Loops im Kopf, Musikloops. Ja, das nervt.
Aber sind das eigene, ausgedachte Songs, die du dann im Kopf hast?
Unterschiedlich. Manchmal sind das ganze Sets, die durchlaufen. Also ich kann manchmal 3 Stunden auflegen, dann trinke ich irgendein Energiegetränk und dann läuft es nochmal ab und ich kann das nicht abstellen. Ich kann auch nicht einschlafen. Und manchmal ist das mit einzelnen Songs. Ja, es hat mich lange übelst krass genervt, aber da ich sonntags nie was vorhatte, war es auch YOLO.
Wie ist es bei dir?
Nicht so.
Ich habe tatsächlich auch das, dass ich manchmal kurz vorm Aufwachen den Überverse schreibe und der ist dann weg, wenn ich aufwache. Und ja, habe ich mich schon oft drüber geärgert. Habe ich bisher auch nie irgendwas rüber retten können. Vor allem, das ist dann auch so, ist dann halt Freestyle. Ich bin ja eigentlich so im echten Leben nicht so der Freestyler, weil ich einfach dieser hohe Zensor in meinem Kopf mache, dass ich mich nicht locker machen kann. Ich glaube, so vom Vermögen her wäre ich jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ich bin halt komplett blockiert in diesem Spontanen so. Und im Traum ist es dann, glaube ich, nicht so. Und dann passieren halt manchmal Sachen, die einfach krass überraschend sind. Und ja.
Ich habe mal eine Doku gesehen über einen Typen, der luzider Träumer ist und Komponist und der ausschließlich im Traum komponieren kann und durch sein luzides Träumen im Traum seine Komposition, der hat da gesagt, der hat sich in seinem luziden Träumen immer so eine Ecke in den Raum gestellt, wo halt ein Tisch und sein Notenpapier und Stift und so da liegt und dass er dann halt im Traum immer an diese Stelle geht und alles aufschreibt. Und dadurch, dass er zusätzlich noch ein fotografisches Gedächtnis hat, kann er sich halt, wenn er dann aufwacht, an alle Kompositionen erinnern.
Schade ist
nur, dass er relativ erfolglos geblieben ist, aber trotzdem ist es, finde ich, auf jeden Fall ziemlich wahnwitzig, also richtig krass eigentlich.
Aber spielst du ein Instrument?
Ich habe als Kind ein bisschen Klavier gelernt, hatte das Glück. Da ist nicht so viel übrig geblieben, also ich kann jetzt keine Stücke spielen, so, aber ich kann auf jeden Fall die Noten, lesen würde ich nicht sagen, aber ich weiß ungefähr, in welcher Reihenfolge sie kommen und habe so ein bisschen so ein Grundverständnis einfach für Akkorde. Aber das meiste tatsächlich habe ich jetzt einfach beim, mich auseinandersetzen mit dem Programm, mit dem Musikprogramm gelernt. Also einfach, ich glaube, man muss kein Instrument können, um irgendwie in so einem Programm ein Instrument zu programmieren.
Natürlich muss man nicht, aber ich glaube, es ist auch nicht schlecht, um ein bisschen am Klavier zu jammen und nicht alles irgendwie mit der Maus einzuzeichnen. Ey, kommt natürlich voll drauf an, ich habe auch Klavier gelernt und kann es eigentlich gar nicht mehr, aber mich jetzt im Zuge dessen auch nochmal krass damit beschäftigt und schleppe jetzt auch immer so einen Quintenzirkel mit mir rum und so. Weil wenn man sich einmal eingeprägt hat, welche Abstände zwischen Minor und Dur sind, dann ist irgendwie, alles macht plötzlich so viel Sinn. So, es hat irgendwie nochmal so einen ganz neuen Sinn ergeben.
Das ist total logisch irgendwie, ne? Es ist so krass und in sich schlüssig, der Quintenzirkel, so ein geschlossener Kreis. Also ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend. Es beansprucht echt alle Sinne so. Und
großartig. Arbeitest du mit Ableton auch?
Ja, genau. Ableton seit 2 Jahren. Ich habe Musiker gefragt und alle haben eigentlich gesagt, dass Ableton ist so das Programm, mit dem die meisten Musiker arbeiten. Jetzt nicht technische, sondern halt eher die so schnell kreieren wollen und so. Aber ich meine, jeder muss seinen Zugang finden. Viele arbeiten ja auch mit Fruity Loops, mittlerweile Studio One und Serato, Sample, gibt's einige.
Voll. Ich habe gerade am Wochenende auf dem Reeperbahn Festival ein Panel moderiert mit 3 ProducerInnen. Da war Basasian, Lia und Alekto waren da und wir haben auch, es war ein Panel für Kids, also bis 25.
Kids? Ja, okay. Oha.
Mein Freund ist halt selber kaum älter, aber egal. Genau, und wir haben halt einfach so darüber gesprochen, was man jungen Leuten auch so empfehlen kann, mit was man anfängt. Und ich war auch so, ey, Ableton ist für mich irgendwie das easieste zum Reinkommen und dann noch ein paar Free-Plugins, eine MIDI-Tastatur, ja, und dann ist es erstmal so safe. Weiß nicht, was würdest du sagen, womit man anfangen sollte, wenn man junger Producer ist?
Ich würde auch sagen Ableton, weil ich glaube, dass du da, also du kannst sozusagen ganz simpel anfangen. Ich würde jetzt Ableton im Vergleich zu Fruity Loops zum Beispiel, Ableton und Fruity Loops sind, glaube ich, beides ganz gute Einsteigersachen. Absolut. Aber ich habe das Gefühl, dass Ableton, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, das ist dann schon irgendwie unverfälscht dann. Also ich will jetzt auch nicht Fruity Loops bashen oder so, aber ich habe das Gefühl, dass grundsätzlich man so mehr die ganze Materie auch versteht, wenn man sich mit, ja, Ableton auseinandersetzt. Bei Fruity Loops kann man Sachen halt klicken, die gute Sachen machen, aber du verstehst es dann trotzdem nicht unbedingt, was wirklich dahinter ist. So. Und genau, ich würde, ja, schon sagen, Ableton ist so sehr nice.
Voll, ist natürlich auch eine Geschmackssache.
Gibt total viele Free Plugins auch. Ja, aber Ableton und Fruity Loops machen schon so mehr oder weniger das Gleiche. Also das Einzige, was Fruity Loops noch hat, ist irgendwie dieser Streifen da, wo du da Sequence reinklicken kannst. Aber das kannst du bei Ableton auch einfach machen in dem MIDI-Roll oder in dem Piano-Roll. Das ist jetzt voll der Nerd-Talk. So. Aber das ist eigentlich genauso einfach. Und für beides gibt es enorm viele Tutorials. Und
ja. Ja. Das ist auch ein guter Punkt. So, wo findet man viel Hilfe im Internet? Und das, ja, ja, sehe ich auch so. Lass uns mal über die EP sprechen, die du rausgebracht hast. Hotbox. Hast du denn da schon, ja, selber dran was mitgemacht? Und wie viel mehr Einfluss hattest du auf die Beats als vielleicht bei Regenmacher oder Alben, die du vorher gemacht hast?
Also ich habe aktiv keine Beats gemacht. Ich habe jetzt bisher noch keine Produktion, die draußen ist von mir. Ich habe bei den Corner Raps habe ich so teil, aber das ist egal, das ist auch nicht so wichtig. Bei der Platte, was anders war zu den vorhergehenden Platten, also jetzt grundsätzlich, wenn ich überlege, das Album, was ich jetzt machen möchte, was bisher noch nicht rausgekommen ist, Hotbox ist ja quasi nur so eine Vorauskopplung aufgrund von Corona, weil wir halt nicht live spielen können und ich mir dachte, ich mache doch jetzt kein ganzes Album und kann das frühestens, ja, 2 Jahre später live spielen so und deshalb die EP, weil man will trotzdem auch den Fans was geben und ich natürlich release auch sehr gerne Musik, das tut ja auch gut irgendwie dann der Austausch und das Feedback zu bekommen. Und aber eigentlich ist es halt Albummaterial. Und die grundsätzliche Herangehensweise an dieses Album war, dass ich sehr viel Musik gehört habe, sehr viel Inspiration vom Musik hören bekommen habe und dann eigentlich den Text auf diese Inspiration geschrieben habe. Also entweder ich habe halt einfach irgendwie den Text in die Luft, also ohne irgendwas mit dem Beat, den ich gehört hatte vorher, oder ich habe mir halt auf YouTube irgendwie so Type Beats, aber das habe ich eigentlich auch wenig gemacht. Hauptsächlich waren so die Prozesse, ich habe irgendeinen Song gehört, der mich geflasht hat, dann habe ich das Instrumental davon rausgesucht, wenn möglich, habe darauf dann den Song gemacht und das dann Ganyan Stallion gegeben. Und in manchen Fällen habe ich auch selber irgendwie, also Beats gebaut, das habe ich ja in der Zeit die ganze Zeit gemacht. Und interessanterweise ist dann am Anfang, wo der Beat so noch komplett roh ist, wo der noch gar nicht entwickelt ist, dann ist so ein Moment, wo das so andockt ans Schreibhirn, sage ich mal jetzt, und ich irgendwie teilweise Flashes bekomme und was schreiben will. Aber in der Vergangenheit habe ich dann halt, also jetzt fürs Album, für die, also zum Beispiel, was ist das, glaube ich, habe ich so gemacht. Oder für uns, ganz rudimentärer Beat von mir. Dann habe ich den Text darauf geschrieben und habe es aber nicht geschafft, den Beat fertig zu machen. Irgendwie war ich da noch nicht weit genug. Und dann,
ja,
wie gesagt, Ganyan Stallion rübergegeben und der hat halt einfach die absolut maßgeschneiderten Bretter drunter gebaut. Und absolut, ja, also es war eine super Zusammenarbeit. In der Vergangenheit haben wir oft so gearbeitet, dass ich von Stallion Beats gepickt habe einfach. Und das ist dann immer so ein Entscheidungsprozess. Natürlich, man hört sehr viele Beats. Grundsätzlich beim Beatpicken ist halt immer dieses Ja, Nein, Ja, Nein. Und der Mensch ist halt begrenzt entscheidungsfähig und mich hat dieser Prozess einfach irgendwann wirklich nur noch ermüdet. So. Also, weil es ist halt, ja, es flasht einen halt einfach nicht alles. Es hat ja auch nicht mit der Qualität des Beats zu tun, sondern vielleicht auch, was man unterbewusst gerade sucht oder. Und das sind halt alles so Sachen, da war ich mir nicht so richtig bewusst. Jetzt, wo ich Beats mache, gehe ich halt einfach dahin, wo mich mein Flow gerade treibt, so von der Musik her. Und dann kommt auch schneller was, so textlich. Aber die Sachen, die jetzt draußen sind, da war ich einfach noch nicht so weit. Also ich würde sagen, auf dem Album, da wird schon was von mir drauf sein. Ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht auch, die halt jetzt noch nicht released sind. Und es ist aber alles ein fortlaufender Prozess. Und genauso kritisch, wie ich mit meinen Texten bin, bin ich halt irgendwie auch mit den Beats. Auch wenn es noch nicht ganz so schlimm ist. Aber ich merke das schon jetzt im Prozess. Da muss ich voll vorsichtig sein.
Ja, als du gerade angesprochen hast, dass du jetzt durch Corona das als EP ausgekoppelt hast und du halt wegen auf Tour gehen und das Album später bringen und sowas, solche ja, Gedankenspiralen eigentlich hattest, musste ich so ein bisschen dran denken, dass man als Künstlerin zu der jetzigen Zeit einfach gar nicht mehr richtig Künstler sein kann. Einfach nur so, ohne weiteres, sondern halt irgendwie gleichzeitig noch am besten die beste Promomaschine der Welt, um halt auf Instagram irgendwie und auf allen Plattformen irgendwie zu funktionieren. Dann irgendwie Fashion-Blogger am besten noch, damit es halt geil aussieht. Aber halt auch übelste Geschäftsperson, Geschäftsmann, was auch immer. Findest du da einen guten Spagat oder nervt dich das?
Ja, so teils, teils. Also ich sehe auf jeden Fall auch die Schritte der Selbstermächtigung, die so dieses ganze Social-Media-Ding auch gibt. Also du bist halt ja am nächsten dran. Du hast halt wirklich größeren Einfluss als jemals zuvor über das Produkt, sage ich mal, was du verkaufen möchtest. Ob du jetzt das Produkt bist oder deine Musik oder ein Podcast oder irgendwelche anderen Inhalte so. Und man hat halt den direkten Draht, beziehungsweise man kann den direkten Draht aufbauen zu seinem Zielpublikum und das nutzen. Aber wie du selber sagst, das ist enorm zeit- und energieintensiv. Und ich persönlich bin kein Freund von Social Media. Also es ist, glaube ich, ein Ding, was ich mit mir selber irgendwie habe. Ich habe schon ein großes Ego und bestimmt auch, bin auch irgendwo narzisstisch. Also ich will mich jetzt gar nicht irgendwie so bescheiden oder sowas darstellen, aber so die Darstellung, visuelle Darstellung, wo halt andere Leute die ganze Zeit zugucken, das irgendwie, das gibt mir nichts. Das macht in meinem Kopf eher sowas Ähnliches, wie wenn es ums Freestylen geht, dass ich mich einfach nur so beobachtet und irgendwie verklemmt fühle und deshalb und ja, ich habe einfach da wenig Motivation, irgendwie Sachen von mir außerhalb meiner Musik zu teilen. So, was ich halt viel noch mache, aber das mache ich auch nicht, weil es mir Spaß macht, ist halt irgendwie mich positionieren, teilweise in politischen Sachen oder gerade wenn es jetzt irgendwie um Rassismus oder irgendwie, ja, solche Sachen halt geht. Aber das ist auch nur, weil ich das irgendwie als meine Verantwortung empfinde. Wenn ich das Gefühl hätte, frei entscheiden zu können in dieser Welt, komplett egoistisch und mir egal, was die anderen, dann würde ich wirklich nur Musik rausbringen und nichts anderes machen. So und ja.
Wie machst du das mit deinen Kids und Social Media?
Da ist es zum Glück echt kein Thema. Also die Kids von meiner Freundin sozusagen, die ich jetzt miterziehe oder miterzogen habe die letzten vielen Jahre, die sind jetzt schon ja junge Erwachsene, 20. Und die haben mit Social Media echt eigentlich nichts am Hut. So, was ich richtig gut finde. Also die haben
geil,
mega
Telekommunikation, also die kommunizieren natürlich irgendwie über Chatformate und ansonsten gamen die halt viel. Das ist natürlich ein bisschen ätzend. Aber was heißt es ätzend? Ist halt irgendwie so, ja, es nimmt halt sehr viel der Zeit, wo ich mir auch denke, so ey, Leute, draußen ist auch schön, aber ey, ist jedem seine Entscheidung. Aber was sie halt auf jeden Fall nicht das Bedürfnis haben, ist, sich die ganze Zeit online darzustellen. Und ich finde auch, dass dieses ganze Social Media eigentlich eher wirklich für Leute ist, die halt ein Produkt verkaufen wollen über Social Media. Also auch eigentlich für Leute wie mich oder Künstler, Leute wie euch. Aber so als Privatperson, also ich wüsste nicht und hätte auch nicht das Bedürfnis, da jetzt unbedingt online aktiv. Aber ey, wie gesagt, vielleicht kann ich es auch nicht beurteilen. Ich bin ja auch schon älter und habe irgendwie wenig Leute über Social Media kennengelernt, mit denen ich dann irgendwie cool bin. Also ich habe meine Kontakte anders geknüpft, so deshalb keine Ahnung.
Oder muss ich aber wirklich sagen, gerade in Zeiten von Corona habe ich teilweise so Bekanntschaften über Instagram gemacht, die sich tatsächlich wirklich dann in Real Life als so anbandelnde Freundschaften entwickelt haben. Und vor allem auch in unserer Bubble fand ich super krass. Also ich meine, ich bin jetzt, keine Ahnung, in einem Umfeld aufgewachsen, der ziemlich unmigrantisch war. Ich viel mit Diskriminierungsformen zu tun hatte, die ich überhaupt nicht pinpointen konnte und so. Bin dann in diese Instagram-Bubble gekommen und habe auf einmal Menschen gehabt, die irgendwie Struggles beschrieben haben, die ich so noch nie benennen konnte. Und habe dann darüber Menschen kennengelernt, die dann zu Bekannten oder Freunden und Freundinnen geworden sind, was ich übelst krass finde.
Voll gut. Voll gut. Also ich wollte das auch gar nicht bashen, wirklich nicht falsch.
Nein, das habe ich so überhaupt nicht.
Mein persönlicher Zugang ist irgendwie da sehr begrenzt. Ich merke, dass ich da irgendwie voll den Zwang empfinde und immer das Gefühl habe, so Druck, ich muss jetzt Inhalte für Social Media liefern und vielleicht, wenn ich da einen entspannteren Zugang finden würde, dann könnte ich da auch mehr die Schönheit sehen darin.
Ich kann das total nachvollziehen,
Das sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen, mit Leuten sich auszutauschen und zu teilen über ein Social-Media-Netzwerk, was es ja ursprünglich mal ist, und sich ständig unter den Druck zu haben, sich präsentieren zu müssen, weil man irgendwie was verkaufen möchte. Und dann kommt der Spotify-Chef und sagt, ja, es reicht halt nicht, nur zwei Releases im Jahr zu haben. Und man denkt so, ja, scheiße, gut, aber wir wollen ja da irgendwie mitmischen. Wir wollen ja, dass unsere Musik gehört wird und gleichzeitig hat man aber keine Lust, die ganze Zeit eine Kamera in die Schnauze zu halten. Krasser Zwiespalt, wo es, glaube ich, auch gar nicht so die eindeutige Lösung gibt für alle.
Wie ist es denn bei dir, Josi? Du hast dich ja am Anfang auch total dagegen gestrebt und wolltest das ja eigentlich gar nicht machen und so. Und jetzt machst du es ja immer mehr und das wirkt auch total, natürlich einfach.
Ja, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich das mache.
Ah, okay. Gut zu wissen. Ich habe das Gefühl, du gibst dir voll viel Mühe, richtig nice Insta-Stories zu machen.
Ach so,
und so.
Ja, voll. Aber dieses in die Kamera sprechen liegt mir nach wie vor überhaupt nicht. Also das mache ich nur, wenn ich es wirklich muss oder was zu sagen habe. Also es nervt mich nichts mehr als Leute, die irgendwas erzählen, was sie gerade frühstücken oder ihr Auto putzen oder ihre Wohnung und sich dabei filmen. Das mag ich nicht. Aber wenn es so ganz, ganz kurze Snippets sind, so wie ich es ja irgendwie gerne mache, weil ich irgendwie auf dem Reeperbahn-Festival bin oder so, dann macht mir das schon Spaß, weil das so einen minimalen künstlerischen Konsens für mich hat.
Voll. Ich kann das aber irgendwie trotzdem auch, dieses niedrigschwellige, man konsumiert Dinge, die eigentlich irrelevant sind, was so ein bisschen an dieses Reality-Ding rankommt. Dieses, ich gucke einfach anderen Menschen dabei zu, was sie essen, vielleicht um mich selber inspirieren zu lassen, was ich als nächstes essen kann. Oder mir die schönen und schlechten Seiten von anderen Menschen anzugucken. Das kann natürlich alles irgendwelche Vor-, aber auch Nachteile haben. Und da können wir über das Thema TikTok sprechen. Ich habe Old News, Josi hat New News. Sag mal die New News bitte.
Genau, du wolltest, glaube ich, gerade darauf hinaus, dass Trump eigentlich TikTok in den USA verbieten wollte, weil sie Angst vor Spionage haben. Es ist aber seit gestern, habe ich irgendwie News gesehen, da stand dann, dass er jetzt sich auf einen Deal einlassen möchte mit TikTok, wo Walmart und irgendein Unternehmen von ihm teilweise die Datenrechts Beauftragten in die USA verlegen. Also die kaufen Anteile an TikTok, damit der Algorithmus und der Datenschutz in den USA liegt.
Ja, krass. Als ob die irgendwie besser sind, Alter.
Genau, das ist A, das Ding. B, können wir das natürlich überhaupt nicht kontrollieren, weil TikTok ja trotzdem noch, oder diese Firma hinter TikTok, trotzdem noch in China sitzt und wir trotzdem nicht wissen, was da genau
ist ja
passiert.
Egal, ob es in China sitzt oder in den USA am Ende des Tages. Also es ist ja...
Voll...
Das war nur ein Deal, damit Trump sein Gesicht wahren kann in der, weil er eigentlich da machtlos ist.
Genau, er wollte eigentlich, ja, hier, eure Daten sind mir wichtig, suggerieren, aber alles, was passiert ist, ist, wir wollen unsere Wirtschaftsmacht ausbauen.
Unfassbar.
Und, ich finde, das ist alles schon wieder so offensichtlich, dass er sein Image reinwaschen will, was halt überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich habe am Wochenende auch schon wieder so viele News gelesen von Frauen, die sich öffentlich dazu positioniert haben, dass er sie einfach belästigt hat. Und es juckt anscheinend keinen. Oder es ist in so einer kleinen Bubble wird es besprochen. Es passieren gerade so viele absurde Dinge, die ich nicht fassen kann.
Ist auf jeden Fall jetzt auch, habe ich gestern gesehen, eine Kampagne gegen ihn gestartet worden, Hashtag Pedotrump, er halt so Videos, da ist zum, also er hat einfach schon viel sich geleistet in seinem Leben und man hat jetzt irgendwie nicht den einen Beweis, aber er hat auf jeden Fall viele Sprüche und Sachen gemacht, die halt echt so...
Was ich so krass finde, ist, dass in dieser Legislaturperiode von Trump gerade mir das erste Mal in meinem Leben, und das kann natürlich daran liegen, dass ich jetzt gerade in diesem Alter bin, wo ich politisches Geschehen viel, viel bewusster konsumieren kann, aber mir das erste Mal in meinem Leben wirklich bewusst wird, es ist wirklich, wie in diesen verkappten Filmen dargestellt wird, einfach alles so ein richtig ekelhaftes Schachbrettspiel. Es fühlt, oder Monopoly vielmehr, dass irgendwelche Leute da irgendwelche Figuren rumschieben. Wie pervers ist das denn? Der droht mit einer politischen Entscheidung, wenn ein wirtschaftlicher Schritt nicht gegangen wird. Und das ist ja die ganze Zeit, also so offensichtlich, wie es an diesem Beispiel ist es ja ganz oft nicht, aber das passiert ja die ganze Zeit.
Ja.
Mach nicht, was wir wollen und wir, keine Ahnung, stoppen den Export aus deinem Land oder geben dir nicht mehr die Güter oder, ich meine, was die USA mit Kuba macht und all diesen ganzen Stellvertreterkriegen, das sind ja auch wirklich sehr ähnliche Prozesse und das ist einfach so absurd. Und das Schlimme an der ganzen Sache, ich bin auf diese Falle reingefallen, als am Anfang hieß, Trump will TikTok abschaffen, dachte ich mir, wow, das erste Ding, was ich irgendwie gut finde von ihm, das allererste Ding in dieser ganzen Zeit, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hat er wirklich diese Gefahr erkannt, weil ich finde TikTok brandgefährlich. Also rein aus psychologischer, neurologischer Sicht glaube ich, dass es eine der gefährlichsten Apps ist, die wir haben auf dem Markt.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen, was du meinst mit psychologisch-neurologischer Sicht?
Also das ist ja so ein bisschen, also erstens, die Videos bleiben ja immer nur so mehrere Sekunden, also ein paar Sekunden und dann kommt das nächste.
Ja.
Das heißt, damit wird dieses Suchtpotenzial ausgelöst. Und das Ding ist, das ist im Prinzip wie bei jeder Droge. Du hast am Anfang Videos, die dich irgendwie glücklich machen und dann hast du immer wieder diese Endorphin- und Glückshormonausschüttung jedes Mal und irgendwann mal gewöhnt sich dein Körper aber daran, sodass der Kick nicht mehr kommt und dann scrollst du und scrollst du und scrollst du so lange, bis das halt irgendwann mal wiederkommt und meistens passiert es halt nicht. Oder halt irgendwie nur noch alle 2-3 Stunden, weil du dann halt endlich das eine siehst, was irgendwie diese Glücksgefühle in dir auslöst. Und im Unterschied, also Instagram ist ja im Prinzip genau das Gleiche, ja. Aber mit dem kleinen Kontrast, dass auf Instagram die Inhalte nicht ganz so kurz und divers sind wie auf TikTok. Also bei TikTok, wenn du da rumscrollst, dann hast du ja alles in diesem Zufallsfeed zwischen Tanzvideos, dann kommt was zu essen und dann kommt irgendein Idiot, der ein Tier quält. Also du hast eigentlich ganz oft keine Kontrolle darüber. Und das Schlimme daran ist natürlich, dass TikTok für Kinder gerade so spannend ist, weil es halt so schnell ist. Und ich war vor ein paar Jahren mit meinem Freund in Bosnien und da haben wir von einer Verwandten das Kind beobachtet. Der war 2, der hatte das Handy von der Mutter in der Hand und der hat im 1,5-Sekunden-Takt ein neues YouTube-Video angeklickt. Der hat kein einziges Video auch nur 5 Sekunden laufen lassen. Also ich will überhaupt nicht wissen, was mit diesem Kind passieren wird, wenn der älter wird, weil der wird sich null konzentrieren können und der hat eine große Sucht mit 1,5, 2, 3 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen.
Der Punkt bei TikTok ist ja auch datenschutzrechtlich, das stimmt natürlich, das sind Kinder, die komplett ihre Daten, ihre Gesichter, ihre Anmeldedaten einfach in diese App reinstreuen und niemand weiß, wo das hingeht. Und die sind, keine Ahnung, ab wann man sich bei TikTok anmelden soll. Eigentlich darf man erst ab 13 und dann eigentlich muss auch eine Person mit unterschreiben, die dafür haftet im Zweifel, ne? Aber das passiert natürlich alles überhaupt nicht. Also ich finde das auch wirklich tricky, ohne jetzt so boomermäßig klingen zu wollen, ist, glaube ich, TikTok eher Fluch als Segen. Aber ich würde gerne, weil ich das Thema sehr groß finde, gerade wenn man jetzt über Trump und so riesenpolitische Themen spricht, finde ich, ist hier der Platz irgendwie gar nicht, weil wir die Zeit gar nicht haben, das jetzt so genau zu besprechen. Aber ich würde gerne in den USA bleiben und über Kanye und die Musikindustrie sprechen, weil es gab ja Tweets, wo er auf seinen Grammy gepisst hat und meinte, wir sind alle Sklaven der Musikindustrie und er möchte oder hat alle seine Musikrechte und Lizenzen rausgekauft. Und das Gleiche hatten wir ja in Deutschland schon am Anfang des Jahres mit Kevin Colt, der sich bei Sony rausgekauft hat für sehr, sehr viel Geld, weil er sagt, er findet es nicht fair, dass er seine Musikrechte abgibt bis ans Lebensende oder je nach Vertrag, was man unterschrieben hat. Und das ist natürlich ein guter Punkt, dem wahrscheinlich nicht jedem oder den nicht jeder Newcomer direkt kriegt, wenn er so einen Vertrag unter die Nase bekommt und denkt, ja, ey, das ist ja jetzt ein Major-Label-Deal, aber man weiß gar nicht, was das für krasse Folgen hat.
Absolut.
Und ich wollte dich fragen, hast du diese Tweets gesehen von Kanye und kannst
Nein, tatsächlich nicht. Ist es jetzt passiert gerade?
Okay, ich beschreib's dir kurz. Also, du siehst eine Toilette. In dieser Toilette ist auch Wasser, also ganz normal, keine Baumarkt-Toilette. In dieser Toilette ist ein Grammy, einer von 21 wohlgemerkt. Und man sieht sozusagen POV, wie Kanye auf seinen Grammy pisst. Und was hatte der da drüber? War das dieses All the Musicians Will Be Free oder I'm Not Done Yet oder
genau,
sowas?
Einer von sehr vielen Tweets, genau.
So, und ich dachte mir, wirklich die einzige Frage, die ich hatte, ist, wer macht das sauber?
Was?
Wirklich, das war ja. Weil wer ist die arme Scheißsau, die diesen Kack-Grammy dann aus dieser Toilette rausnehmen muss und dir dann sauber macht? So, das machst du doch bestimmt nicht selber, du Assi.
Nee.
Das hat mich richtig wütend gemacht.
Okay, verstehe ich. Aber er hat natürlich auch mit einigen Dingen recht. Nämlich, dass er glaubt, dass Musiker einfach Sklaven der Musikindustrie sind. Ne? Und entweder die verarschen uns oder man versucht als Künstler die Musikindustrie zu verarschen, also irgendjemand ist da und will möglichst viel Gewinne rausholen. Ja, hast du damit Erfahrungen gemacht oder wie siehst du das? Ohne jetzt, ohne dass wir jetzt jemanden.
Erfahrungen gemacht?
Nee, du musst jetzt niemanden bashen, aber ich meine.
Also grundsätzlich sehe ich das auch so wie Kanye West. Ich weiß nicht, wenn ich einen Grammy bekommen würde, ob ich darauf pissen würde, aber. Grundsätzlich, aber das bezieht sich ja nicht nur auf die Musikindustrie, sondern Entertainment-Industrie und eigentlich überall, wo Machtkonzentration ist und das ganze System. Also die Musikindustrie ist eigentlich auch nur Ausdruck des ganzen verseuchten rassistisch-kapitalistischen Systems. So, ich sage das immer so, weil es für mich komplett zusammenhängt. Also natürlich, ich habe ja auch, also wenn man jetzt guckt, meine Karriere, ich habe mit einem Independent-Label angefangen, beziehungsweise mit meinem eigenen Label, früher im Untergrund, Level 8, mit zwei Kollegen zusammen gegründet. Dann haben wir sehr viel Lehrgeld gezahlt, sehr viel investiert. Das war vor der Zeit von YouTube, sage ich mal, oder bevor YouTube wirklich als Plattform genutzt wurde. MySpace zu der Zeit, sogar vor MySpace war das eigentlich. Und deshalb so Social Media und die ganzen Sachen. Also was ich damit sagen will, ist, wir haben einfach nur sehr viel Lehrgeld gezahlt, sehr wenig Geld damit gemacht und es war nur ein teures Hobby. Ich wollte aufhören, Musik zu machen. Dann habe ich einen Deal unterschrieben bei Max Herre, der letztendlich ein Deal bei einem Major-Label auch war. Nämlich Nesola, das Label von Max Herre, angedockt oder ein Unterlabel von Universal. Und bis heute, bis jetzt bin ich immer noch bei Universal. Was ich grundsätzlich sagen kann, ich empfehle jedem Künstler, und das ist natürlich auch die Schwierigkeit, weil dafür brauchst du auch erstmal ein Kapital, was du am Anfang nicht hast. Also es ist einfach dieser Machtunterschied. Aber eigentlich brauchst du einen Anwalt. Du brauchst einen Musikanwalt, der dich berät, wenn du Verträge unterschreibst. So, sonst wirst du Fehler machen.
Und Musikanwälte sind richtig teuer.
Okay. Musikanwälte sind wie alle Anwälte oder die meisten richtig teuer. Und deshalb werden die meisten Künstler am Anfang ihrer Karriere, wenn sie denn sagen, ich will schnell dahin kommen, wo ich irgendwie von Leuten viel gehört und gesehen werde, habe nicht die Strukturen, das Independent zu machen oder wie in meinem Fall, bin gescheitert mit dem Independent-Weg und das hat sich halt nicht rentiert, deshalb ist der Glaube aktuell nicht mehr dann daran, dann wird man sich sagen, okay, ey, ich unterschreibe das dann mäßig so. Und ja, also ganz wichtig ist immer checken.
Ja. Du hast ja auch auf deinem auf Hotbox gerappt, jeder will ein bisschen Forbes-Patte, bis zur Unterschrift ist es Formsache, Schicksal wird geflippt wie mit einer Sportmatte, kill den Beat und schieb einen Gibbet in die Mordwaffe, Anwalt holen vor Vertrag.
Ja. True Story.
Also du gibst den Leuten unter der Hand die Tipps. Hast du da aus deiner Sicht Fehler gemacht?
Ja, absolut. Ich habe Verträge in meinem Leben unterschrieben ohne Anwalt. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Die letzten Verträge, die ich unterschrieben habe, waren alle mit Anwalt und deshalb waren die auch alle deutlich besser als die ich vor meiner Anwaltszeit, sage ich mal, geschrieben habe. Und ja, ich bin sehr dankbar über die Möglichkeiten, die ich bekommen habe, durch auch die Industrie. Also ich habe eine Karriere bekommen durch zwei Major-Label-Alben, zwei Top-10-Alben. Und es wäre ohne Major Label bestimmt nicht so gegangen, aber man zahlt auch seinen Preis dafür.
Okay, lass uns ganz kurz noch über die Videos sprechen. Zum Beispiel das Video von Spätes Erwachen. Oder ich habe mich generell gefragt, vielleicht hast du es in einem Interview auch schon erzählt und ich habe es irgendwie übersehen.
Alles cool.
Ist dieses Comic oder ist es so Graphic Novel oder so mäßig? Wie bist du darauf gekommen? Warum hast du darauf Bock, dass es so in diesem Comic-Stil ist?
Also auf den Comic-Stil habe ich tatsächlich schon voll lange irgendwie Bock. Das hängt auch damit zusammen, dass ich mich nicht so gern vor der Kamera präsentiere oder das im Endeffekt im Ergebnis dann nie so cool finde, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, wie es aussehen soll. Und das halt eigentlich durch alle meine Videos sich so durchzieht, dass da so eine Unzufriedenheit hinterher ist. Und ich denke so, boah, irgendwie nicht so cool das Video. Und so, auch wenn die Leute, die das Video gemacht haben, natürlich coole Arbeit gemacht haben. Aber es liegt halt an mir. Und dann war es jetzt wirklich so auch wegen Corona, dass es halt klar war, okay, man kann jetzt nicht mehr so Videos drehen wie davor. Ich hatte ja Was ist das? Und Hotbox schon gedreht.
Außer du bist Shireen David.
Stimmt, die macht einfach, ne?
Ja.
Ja, manche Leute können halt andere Moves machen als andere. Nee, also aber tatsächlich, da ist einiges zusammengekommen. So, Mayan hat ich bin auf dem Song von Mayan drauf mit der Schmidt, der heißt Monoton.
Alter, und Mayan hat so kranker Song auch. Mann, was für eine Kombi. Sorry, aber wer hat solche
unfassbar
Kombis?
Unfassbar geil. Beat von Kilian und Joe ist einfach richtig Killer. Das ganze Ding feiere ich auch übertrieben. Und ich habe das Video tatsächlich erst, glaube ich, einen Tag oder so vor der VÖ gesehen. Also es war überhaupt eigentlich keine Möglichkeit mehr, darauf einzugreifen. Ich wusste, es wird ein Comic-Video. Ich hatte nichts gesehen. Und es war so ein bisschen so, oh, Schiss, wer weiß, wie das wird. So, vielleicht müssen wir alles stoppen halt so. Und dann hat mich das so überzeugt einfach. Und es waren halt die Jungs, Overtune Studios, und ich war so, boah, Alter, wer sind die, die dieses Foto, dieses Video gemacht haben? Voll geil, ich will auch mit denen arbeiten. Und ich habe schon auch Vorstellungen, so Comic-Video. Und dann haben wir halt Kontakt mit denen geknüpft und ich habe dem Label verklickert, dass ich halt mit den drei Videos, die jetzt sozusagen für die EP angedacht waren, dass ich das alles als Comic machen will, dass ich so eine übergreifende Geschichte erzählen will. Und ich werde das Konzept rausschreiben und diesen Jungs das halt dann geben. Dann wurde halt rausgefunden, wie teuer die sind. Und im Endeffekt war das Ganze einfach eine komplette Win-Win-Situation aus meiner Sicht. Ich konnte eine künstlerische Vision, die ich hatte, so zeitnah umsetzen und auf eine Art, wie ich es noch nie machen konnte. Es ist jetzt nicht, dass ich alles da drin erfunden hätte in dem Video. Natürlich, die Jungs haben ihren aber so die grobe Handlung der Geschichte kommt von mir. Und ja, habe ich mich auf jeden Fall extrem. Das ist einfach eine Befriedigung als Künstler. Dann war es einfach auch finanziell noch, sage ich mal, eine schlauere Entscheidung. Und einfach, wie es ankommt bei den Leuten, ist auch nochmal eine andere Ebene, auch wie man sich als Künstler sozusagen, jetzt wieder der narzisstische Faktor, wie man sich sozusagen verewigt als Künstler jetzt zusätzlich noch als Comicfigur und irgendwie so.
Ich finde auch, dass solche Sachen einfach so einen ganz anderen künstlerischen Wert haben, vor allem, weil wir sowas ja auch eine Weile nicht mehr gesehen haben in der Rap-Welt, in dieser Form zumindest nicht.
Spätes Erwachen erinnert mich ja trotzdem auch irgendwie thematisch, wenn ich das richtig verstehe, an das, was wir gerade auch so besprochen haben, ne? An Erwartungshaltung und Realität des Künstlerdaseins. Und in diesem Video gibt's ja diese imaginäre Stadt. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich keine spezielle Stadt, oder?
Nee, imaginär.
Und da gibt es ja auch diese Szene, wo du oder ihr in das Stadion fahrt und das dann halt einfach schon Schutt und Asche ist. Und dann guckt ihr euch dieses Video von krassen Konzerten und so an. Und ich habe mich da gefragt, ist das noch so ein Wish von dir, so große Stadien zu spielen oder generell, was man da im Video sieht? Oder wie bist du darauf gekommen?
Also die Stadionidee stammt tatsächlich nicht von mir. Also das Konzept, was ich für dieses Video gegeben hatte, war einfach, dass die Welt leer ist und so ein bisschen I Am Legend-mäßig, ich suche nach Überlebenden und am Ende genau, muss ich raus aus der Stadt. So diese Details haben die Jungs gemacht und ich fand das halt alles super. Aber tatsächlich war das mal ein Traum von mir. Ich habe, glaube ich, ich habe früher mal so Bühnenbau gemacht, also so Hand, nicht jetzt wirklich gelernter Bühnenbau, aber einfach jemand, der dann mithilft bei großen Konzerten, irgendwie die Bühne schnell auf- und abzubauen. Also was heißt schnell? Im Olympiastadion baut man da teilweise 2,5 Tage oder 3 Tage die Bühne auf. Ich glaube, bei Rolling Stones und Herbert Grönemeyer oder so habe ich da gearbeitet. Und da, also Herbert Grönemeyer habe ich irgendwann mal gesehen im Olympiastadion, glaube ich, war das. Und er hat eine 3 Minuten oder 4 Minuten stehende Ovation bekommen. Da hat er einfach nichts gemacht, 4 Minuten lang. Und die Leute sind ausgerastet. Einfach 4 Minuten lang. So, das war so jenseits von Gut und Böse für mich so. Und ich war so, okay, krass, das muss bestimmt einfach ein unfassbares Gefühl sein, auf der Bühne zu stehen, nichts zu machen, aufgrund der vorhergehenden Leistung so eine Energie zu bekommen.
Ja,
krass.
Ja, aber nice. Also mittlerweile ist es jetzt auf jeden Fall nicht so, oh, da muss, also ich habe schon so viel zurückbekommen von Fans und das muss nicht unbedingt ein Stadion sein, aber es ist natürlich eine Superlative.
Voll, ey, mega, mega gutes Video. Ich habe das gestern nochmal zufällig mit Alexander Babian zusammen geschaut so und ich fand es richtig, richtig nice umgesetzt.
Kurz zu dem Video, wenn das okay ist, also die Stadt zum Beispiel, die steht einfach für das System. Also die steht einfach aus meiner Sicht für das kapitalistische System, was zum Kaputtgehen verurteilt ist. Und dieser Turm mit den Kabeln, vor denen mein kleiner Sohn, der 3 ist, übrigens voll Angst hat. So, aber er will es immer trotzdem gucken und dann müssen wir das immer spielen. So, die Kabel, Papa, die Kabel verfolgen uns und so. Also voll krass, hätte ich auch nicht gedacht vorher, ne? So sensibilisiert auch nochmal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es ein Sinnbild für das System sein soll. Also nicht jetzt für eine Stadt steht, sondern quasi die Zivilisation, die diese Welt bevölkert, innerhalb dieses Systems, was uns eigentlich nicht weiterbringt als Menschheit, sondern an diesem Punkt nur noch Dinge kaputt macht und eigentlich nur dem System selber dient. Und genau das, diese Videos, Zombie-Modus ist zum Beispiel ein Video, was auf jeden Fall von irgendwelchen Verschwörungsgläubigen entdeckt wurde für sich und die wollen da ganz andere Sachen reininterpretieren in das Video, aber mir geht es wirklich um vor allem eine Kapitalismuskritik.
Ja, voll. Es ist so eine vorgezogene Apokalypse irgendwie, so ein sehr dystopisches Bild. Es ist auf jeden Fall krass, krasse Einheit mit dem Text.
Ja, und ja, bei Spätes Erwachen ist es ja, also bei Spätes Erwachen, das, was ich so geil daran finde, und es war auch nicht geplant, manchmal ist es einfach, wie Dinge zusammenkommen, ist so größer als man selber. Ursprünglich war ein anderer Song geplant für dieses Video. Ich wollte einen ganz anderen Song machen mit einem Künstler, wo ich jetzt froh bin, dass ich diesen Song nicht gemacht habe, weil er sich danach auch als Freund der Szene gezeigt hat oder der Community. Wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden, aber nur kurz so als... Genau, und im Endeffekt ist dann
dieses... Das große Xavier-Feature.
Nein, zum Glück war es nicht Xavier. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, der Song war gar nicht so introspektiv, der eigentlich dahin sollte. Und jetzt finde ich es ganz geil, weil der Song super introspektiv ist und es geht eigentlich um mich und meine innere Verfassung und den Umgang mit Depressionen oder depressiven Zuständen. Und das Video zeigt so dieses nach außen hin quasi, also dieses Gefühl der Isolation, was man ja auch teilweise in der Depression hat, aber auf die äußere Welt übertragen so. Und das war sozusagen so nicht geplant. Das Konzept fürs Video stand, der Song war ein anderer und in dem Moment, wo Song und Video zusammengekommen sind, hat sich für mich und auch für die Leute, die das Video gemacht haben, wir waren beide so, oh krass, Da kommen Voll. Plötzlich so Ebenen halt zusammen. So. Und das, finde ich, ist auch total krass an der Kunst oder an der Musik. Ich kenne es nur aus der Musik, dass manchmal einfach, wenn Songs entstehen, da passieren Dinge, das hat man vorher nicht so geplant, das hat man nicht so gesehen und dann passiert es und es ist so, Alter, als ob da einfach eine Schöpfungskraft am Werk ist, die man halt nicht selber bestimmt, so, die einfach Voll. Größer ist. So. Und das ist
Was Wahnsinn. Für eine geile Beschreibung einfach.
Das ist einfach ein geiles Gefühl. Das ist ein geiles Gefühl, so das zu fühlen. So, ich krieg dann auch Gänsehaut davon, weil das fühlt sich dann plötzlich, kriegt das irgendwie eine Bedeutung, so, die halt größer ist als man selber so. Und das fühlt sich halt einfach gut an.
Ja, ey, Shoutout Marjan, wir werden das Video verlinken und den Song auf unsere Homegirls Playlist packen.
Voll. Shoutout an die Leute, die es gemacht haben. Sagst du den Namen nochmal?
Ja, Overtune Studios und Frankenstone Graphics, also fürs Zeichnen und fürs Video alle. Overtune. Überkrass. Super, vielen Dank.
Ey Leute, ich glaube, wir müssen mal ein paar Songs auf die Playlist hauen. Wir sind nämlich schon eigentlich so weit, dass wir die Sendung beenden könnten.
Scheiße.
Okay. Wir haben richtig einen weggeredet heute. Ja, ich hatte so von deinem, was ist denn dein Lieblingssong von der neuen EP?
Auch schwierig, aber Hoch würde ich wahrscheinlich sagen. Hoch ist der Song, der so am meisten Laune für alle macht so und der mir halt auch einfach viel bedeutet. Es ist echt schwer zu sagen. Also ich würde sagen, Leerer Spiegel und Hoch wahrscheinlich für mich persönlich.
Ey, Leerer Spiegel, was ist das für ein krasses Sample? Hat Ganyan Stallion wahrscheinlich rausgepickt.
Das ist, ja, Ganyan Stallion hat das gemacht, safe. Ja. Aber wir haben das nachgespielt, ne? Also das ist nicht mehr das Original-Sample. Da ist nichts mehr vom Original-Sample, was drunter liegt. Crazy. Sondern Shoutout an Roberto Di Gioia, einen der krassesten Musiker, die dieses Land hat. Der kann halt alles und der hat so die Ästhetik von diesem Sample komplett umgesetzt. Und Shoutout an Fetsum, der einfach dieses, also die Stimme halt, was ein wesentlicher Teil des Samples war, perfekt und besser umgesetzt hat.
Ich falle auf all deine kleinen Tricks rein, Mann. So, ja, übelst krasses Sample, krasses Video, ja, hat alles gar nicht zusammengepasst, ist gar kein Original-Sample.
Wir konnten es nicht klären. Tatsächlich waren wir so ehrlich und wollten das Sample halt klären, um einfach hinterher keine Probleme zu bekommen. Ja. Und die waren so dreist und teuer. Und dann war es so, es war unklärbar dann einfach. Und was uns dann blieb, war das sozusagen zu interpolieren, also nachzuspielen. Und dafür musst du dann auch Rechte abgeben und irgendwie was abgeben, aber nicht so krass. Also wir haben jetzt ein paar Rechte abgegeben, aber es hat uns jetzt nicht das Leben gekostet quasi.
Ich würde gerne für uns auf die Playlist legen, weil ich sowohl deinen als auch Gringos Part einfach super, super krass finde.
Yes.
Hab mich aber, bevor wir es drauflegen, ich würde gerne von dir wissen, weil das war mir irgendwie nicht so ganz klar, weil in deiner Geschichte ist ja eigentlich auch so dieses auf ein französisches Gymnasium gegangen sein, das klingt alles so ein bisschen so, alles so voll clean und dann in dem Song erzählst du so die Story von auf der Straße ticken und wie hart es war und wie viele Dinge passiert sind, die quote unquote deine Mutter so nicht für dich wollte, so. Wie viel ist da Kunstfigur und wie viel ist in deiner Musik du tatsächlich?
Also meine Mutter hat nie über irgendwas Bescheid gewusst. Ich sage, unsere Mütter wollten sowas nicht für uns, weil ich weiß einfach, wenn, also ich kenne ja meine Mutter und also das Schlimmste für sie wäre gewesen, wenn die Polizei mich mal nach Hause gebracht hätte oder schlimmer halt in diese Richtung so. Also es war klar, dass egal was auch immer ich jemals mache, ich darf mich einfach nicht erwischen lassen. So, das hab ich auch in meinem anderen Song gesagt. Die Regel Nummer 1 ist, lass dich nicht erwischen. Das ist grundsätzlich die Regel Nummer 1, aber mit meiner Mutter ist nochmal, also ich habe mehr Angst vor meiner Mutter als vor dem Staat auf jeden Fall.
Zumindest bis gehabt. Heute?
Ja, ich meine, heute ist eine andere Situation. So, ich lebe jetzt mein eigenes Leben und habe Familie und da ist auch unser Verhältnis irgendwie anders geworden. Aber bis heute, sage ich ganz ehrlich, weiß meine Mutter nicht, in welchem Umfang ich zum Beispiel mit Kräutern zu tun hatte und habe. So, auch jetzt nur als reinen Konsum, sagen wir jetzt einfach mal so.
Ja.
Weiß sie nicht, weil und ich weiß, dass sie den Podcast zum Glück nicht hören wird, deshalb kann ich darüber jetzt hier offen sprechen. So. Also sie konsumiert grundsätzlich da nichts in irgendeine Richtung, so deshalb bin ich einfach safe und kann jetzt hier locker reden und
und gibt's Stress?
Aber tatsächlich,
gäbe es Stress, ja?
Ja. Also, wie gesagt, es gibt dafür, wenn ich Zigaretten rauchen würde, gäbe es Stress.
Ey, bei
wenn
mir
meine
auch,
Mutter
ja.
denken, wenn meine Mutter denken würde, ich trinke Alkohol, gäbe es Stress. So, all das sind Dinge.
I love it.
Für sie ist Marihuana fast auf Level wie, also keine Ahnung, danach kommt Heroin so ungefähr halt. Also, es ist auf jeden Fall.
Ich liebe deine Mutter und ich werden Friends. Ich glaube, ich werde genauso eine Mutter einfach.
Ja, es hat's auch, also. Ich sag ganz ehrlich, in der Erziehung hat es natürlich dazu geführt, wenn man harte Grenzen bekommt, also ich glaube, der Mensch ist nicht dazu gedacht, innerhalb dieser harten Grenzen zu funktionieren und sich damit abzufinden, sondern er wird ausbrechen. Verstehe. So. Und das war sehr viel meines Werdegangs, dass ich halt auf meine Art dann ausgebrochen bin. Die war halt keine rebellische In-dein-Gesicht-Mutter-Art. So. Gab es natürlich auch Momente des Ausbruchs und so Sachen, aber das meiste, was ich habe einfach gelernt, jemand zu sein, der einfach, ja, wie so ein Parallelleben hat. Und das habe ich auf viele Bereiche angewendet, dieses Erlernte so. Und ja, ich bin in Morbid aufgewachsen. Ich habe auf jeden Fall ein Umfeld lange Zeit gepflegt, auch und auch selber. Ich war jetzt kein Großdealer. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Ich war kein Großdealer. Ich habe irgendwie nicht jeden Tag Packs vertickt oder sowas. Aber ich rede, also grundsätzlich ist mein Anspruch in der Musik und in der Kunst nicht von irgendwas zu quatschen, wo ich keine Ahnung habe. So. Und deshalb ist so ein bisschen, ich versuche in dem Song jetzt nicht als Akteur aufzutreten, sondern mehr als so eine Art Hood-Reporter, der halt Sachen gesehen hat und auch teilweise vielleicht Sachen gemacht hat, aber vor allem einfach eine Beschreibung der Situation. Und ich rede da halt nicht für mich, sondern einfach für alle, die quasi in so einer Situation sind. Ich hatte Glück, meine Eltern sind jetzt nicht irgendwie Unterschicht aufgrund der Bildungssituation. Die sind halt beide gebildet und Morbid ist aber dennoch ein Arbeiterviertel und wir hatten nicht viel Geld. Und also ich hatte jetzt nicht alle Chancen aufgrund dessen, aber natürlich mehr Chancen als jemand, der aus dem Haushalt kommt, der keine Bildung hat. Aber das hat halt dazu geführt, dass ich so ein bisschen beide Seiten kenne. Ich habe gleichzeitig einen guten Bildungsweg durchgemacht, weil meine Mutter als afrikanische Frau, sage ich jetzt mal, in Europa einfach sich meines Privilegs und auch meiner Verantwortung gleichzeitig krass bewusst war. Also es war immer so, ich musste einfach der Beste sein aus ihrer Sicht, um sozusagen auf gleichem Level gesehen zu werden. Also ein Spruch, mit dem ich erzogen wurde, war einfach, you have to be 10 times better than the white people for them to see you on the same level. Also das ist wirklich kein Spruch, damit wurde ich erzogen. Das ist einer der Hauptsprüche, die ich gehört habe in meinem Leben. Und es hat mich auch viel genervt und ich habe auch dazu schon in Songs, Mama wusste von Chima Eda, habe ich auch dazu schon Stellung bezogen. So, aber es macht natürlich was mit einem und es war immer klar, dass ich von der Familie her den Akademikerweg gehen muss. Und den bin ich auch bis zu einem bestimmten Punkt gegangen. Ich habe das Abitur geschafft. Ich war auf einer sehr guten Schule, auch, also Gymnasium, irgendwie, wo man halt nur raufkommt, wenn man in der Grundschule gut war. Und dann aber ab dem Studium habe ich halt angefangen abzukacken. Das habe ich nicht durchgezogen so. Und da war ich zu dem Zeitpunkt und auch Ende der Schulzeit natürlich auch ein bisschen anders dann unterwegs. So. Einfach immer mehr so in meine Kreise so gekommen und ja, insofern also nochmal zurück zu deiner Frage. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen, weil ich bin keiner, der irgendwie den Gangster raushängen lassen will. Gleichzeitig bin ich auf jeden Fall auch keiner, der ja irgendwas erzählen will. Also es ist schon authentisch so, aber es war wichtig, dass auf dem Track noch jemand stattfindet, der so wirklich auch diesen Main-Character, sage ich mal, verkörpert, der quasi, der diesen Hustler, der immer noch aktiv ist, verkörpert. Und da war für mich Gringo auf jeden Fall der Passende.
Danke für die Erklärung. Ich finde das übrigens sehr, sehr geil, dass du so genau erklärst, was die Antworten auf die Fragen sind. Davon bin ich riesengroßer Fan, weil das einfach wirklich einen echten Einblick gibt in das, was einen wirklich interessiert, zumindest für mich.
Voll gerne. Danke, dass du gefragt hast.
Hast du auch einen Song für unsere Playlist?
Ja, ich habe noch einen unbequemen. Ich meine, ich habe lange drüber nachgedacht. Weil Playlist meistens will man ja eigentlich irgendwie ein cooles Gefühl haben, so und aber ich finde, gerade so in der Hip-Hop-Szene in Deutschland, und es soll auch nicht wieder verletztes Ego sein, aber vor 3 Jahren habe ich eine Platte mit 2 Kollegen gemacht, Ghanaian Stallion und Musa, und diese Platte ist für mich im deutschen Hip-Hop-Kontext ein sehr wichtiges Werk, wie gesagt, losgelöst von meiner Person, sondern einfach, was diese Platte inhaltlich bedeutet, und diese Platte ist Platz an der Sonne von BSMG. Und gerade auf dieser Platte, also wie gesagt, die Akteure sind Musa, Ghanaian Stallion und ich. Und auf dieser Platte gibt es den einen Song Dunkles Kapitel, der halt einfach mal richtig schonungslos abrechnet. Ja, und wo Musa aus meiner Sicht, Musa macht den ersten Verse. Ich musste 4-mal meinen Verse umschreiben, um annähernd das Gefühl zu haben, auf sein Level zu kommen. Also er hat komplett rasiert mit diesem Verse. Musa grundsätzlich auch mein lieblingsdeutschsprachiger Rapper. Und ich weiß einfach, dass der Großteil der Hip-Hop-Landschaft ihn auf keinen Fall auf dem Schirm hat. Die meisten Leute, denen war BSMG Platz in der Sonne einfach zu viel. Damals vielleicht auch noch zu weit weg vom Thema. Vielleicht finden sie jetzt einen besseren Zugang. Aber auf jeden Fall sollte man ernst nehmen, wenn ich sage, ein Rapper ist richtig gut. Und ich sage, Musa ist aus meiner Sicht, hat er das Potenzial. Er bringt mehr mit als jeder andere Rapper hier. So, was Positionierung innerhalb der Hip-Hop-Kultur, was einfach Skill, eigenen Vibe, Flavor, seine ganze History, sein Werdegang als Mensch. Er bringt so viel mit. Und deshalb einfach nur mal diesen Verse als Einstieg, den Song als Einstieg. Und ich bin gerade, muss ich auch noch dazu sagen, seit Corona eigentlich, habe ich angefangen für Musa zu produzieren, viel mehr Beats gemacht und habe ihm Sachen geschickt. Und im Resultat haben wir jetzt in 3 Monaten irgendwie 70, 80 90 Songs. Also Musa hat irgendwie, sitzt auf 6 Alben, die released werden Wahnsinn. Müssen. Wir versuchen jetzt gerade für den Deal zu checken. Aber der Typ ist auf jeden Fall der krasseste und da wird noch was kommen. So. Da wird noch viel kommen.
Das ist, du sprichst jetzt aber nicht von dem Song, natürlich nicht, der auch mit Max Herre, Fatoni.
Nee, mit Max und nee, der und heißt auch so.
Ist. Also ja, du hast 2 Songs, heißt, die gleich heißen.
Ja, ist ein bisschen unglücklich vielleicht geraten an der Stelle, aber ich verstehe, dass der Titel auf jeden Fall das halt trifft, was man auch sagen will. Aber den BSMG-Song gab es halt 2017 verstehe. Schon.
Weil den, von dem ich gerade gesprochen habe, den wollte ich nochmal hochschieben in der Playlist, weil den haben wir auf jeden Fall schon drin. Und den finde ich natürlich super krass und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber diese Unteilbar-Demo in, wo war die eigentlich, Chemnitz oder Dresden?
Dresden.
Die war in Dresden die zweite da, ne? War die zweite genau. oder dritte?
Ja. Ich habe die ja moderiert und ihr wart dann auf der Bühne und als ich das gesehen habe, Alter,
voll.
Gänsehaut am ganzen Körper und geheult und alles drum und dran. Also das war einfach nur super krass, also auch von der Live-Energie, natürlich auch angesichts des Themas so. Also haben wir 2 dunkles Kapitel, die jetzt ganz oben auf der Playlist stehen. Josi, hast du noch einen Wunsch?
Ja, ich möchte gerne noch Feel Away von Slow Tie featuring James Blake und Mount Kimby auf die Playlist packen. Also 3 überkrasse Künstler. Ich finde es eine richtig krasse Kollabo. Und dieses Video, da ist Slow Tie halt schwanger und liegt halt so auf dem Gynäkologen Stuhl und dann kommt sie mit ihrem Röntgengerät und man sieht halt das Embryo auf dem Bildschirm und das ist halt einfach James Blake, der dann halt singt und so. Also es ist einfach, einfach absurd, krank, geiler Scheiß und ein heftig guter Song. Und spätes Erwachen habe ich mir ja schon gewünscht. Das soll es erstmal sein für die Playlist. Ich würde sagen, wir machen ganz kurze Pause.
Sehr gerne.
Und sind gleich wieder zurück.
Diese Folge ist gesponsert von Dell und dafür habe ich vor ein paar Wochen angefangen mit dem XPS-Laptop, den die mir zugeschickt haben, zu arbeiten, um ihn zu testen. Und ich muss sagen, ich hatte damit einfach nur Fun, weil der Bildschirm ist übertrieben scharf, die Farben sind sauschön und endlich macht ein Laptop genau, was ich will. Er ist ziemlich stark und macht mir keine Probleme, wenn ich jetzt so Mucke und Filmspuren gleichzeitig schneide. Das fühlt sich sehr gut an, nachdem ich vorher gefühlt 10 Jahre mit einem prähistorischen Stein gearbeitet habe. Also kann ich nur empfehlen. Und jetzt kommen wir zurück aus der Pause.
Megalos, immer noch zu Gast. Und du hast vorhin gesagt, dass du am Tag, da ging es um die Beat-Entscheidungen, nur beschränkt entscheidungsfähig bist oder der Mensch am Tag einfach nicht mehr als eine bestimmte Anzahl Entscheidungen treffen kann. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
Voll, voll.
Und ich habe dazu mal was Spannendes gelesen und das ist jetzt hier der kleine Wissenschaftsfact.
Kurioses aus der Wissenschaft. Acker, X-Faktor, das Unfassbare.
Es wurde mal eine Studie gemacht in Lübeck, bei der am ersten Tag eine Personengruppe das gleiche gefrühstückt hat und danach eine Entscheidung treffen sollte. Und am nächsten Tag hat eine Personengruppe mehr Kohlenhydrate gefrühstückt und die andere mehr Proteine als Kohlenhydrate. Und die Gruppe, die mehr Kohlenhydrate gegessen hat, hat sensibler auf unangenehme Entscheidungen reagiert. Also da ging es zum Beispiel um eine Entscheidung, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das jetzt auch mal treffen. Die gibt eine Person, oder eine Person hat irgendwie 10 Euro und sie könnte dir 2 Euro geben und sie behält 8. Oder sie gibt dir nichts und ihr bekommt beide nichts. Was würdet ihr sagen?
2 und 8, da hat doch jeder wenigstens was.
Und Helene, du?
Also ich merke, es ist eine dumme Entscheidung, aber ich habe lieber, dass beide gleich wenig haben. Also ich brauche ein bisschen Gerechtigkeit.
Und was habt ihr gefrühstückt?
Ich habe heute...
Gar nichts.
Ich hatte
ein Glas Wasser getrunken.
Eine Handvoll Erdbeeren, eine Avocado und eine Banane.
Okay, weil also diese Studie oder dieser Test besagt, umso mehr Kohlenhydrate man isst, umso weniger Tyrosin hat man im Körper. Und das ist für zum Beispiel Dopamin verantwortlich, also so ein bisschen für gute Laune. Und wenn man mehr Kohlenhydrate isst, ist man halt ein bisschen sensibler und nicht so locker und easy im Entscheidungenfällen. Das besagt diese Studie. Und das fand ich eigentlich...
Ja, ich hatte ja mehr Kohlenhydrate als Megalo heute.
Auf jeden Fall. Ordentlich viel mehr.
Also das ist genau der Punkt, dass du diese ungerechte Entscheidung, die ja eigentlich schon ungerecht ist, abgelehnt hättest, ne? Dass du das 1er-2er nachkriegst.
Die Studie ist bestätigt, Leute, das ist hier die Oxfordsche, also, Homegirls-Auskopplung.
Also grundsätzlich, Ernährung ist einfach ein super wichtiger Faktor, das glaube ich halt auch, also sowohl für Entscheidungen als für alles andere. Es ist schon, wir sollten immer mehr auch darauf achten, es ist auch was, was sich bei mir jetzt in den letzten Jahren verändert. Also ich habe eigentlich mein Leben lang super gerne Fleisch gegessen, enorm viel Fleisch gegessen, wenn ich konnte, und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Ich habe einfach auch gemerkt, dass... Also sowohl natürlich Gedanken, die man darüber hat, so hat, also es ist einfach ein Lebewesen, was stirbt und dafür leidet, dass man das jetzt essen kann, aber zusätzlich dazu auch einfach gesundheitlich, körperlich, und also ich glaube, da ist total viel dran. Mit Kohlenhydraten und Proteinen ist natürlich auch nochmal ein sozusagen Teilbereich davon, aber ich glaube grundsätzlich so auf die Ernährung achten und weniger industriell schon fertig verarbeitete Produkte, weniger Fleisch und so, das ist schon auf jeden Fall sehr gut. Weniger Industriezucker unbedingt. Industriezucker ist eines der unerkanntesten Probleme auf jeden Fall in der Ernährung.
Größte Sucht auch. Größte Sucht, voll, die wir alle haben.
Legale
seit
Droge.
Kindesalter.
Komplett legale
heftigste,
Droge.
Heftigste, schlimmste Droge.
Leuten auf jeden Fall schadet. So. Also das schadet wirklich Leuten. So.
Und ey, ein Familienmitglied war die letzten Wochen im Krankenhaus und ich habe die Person jeden Tag besucht und Alter, ich habe gesehen, was diese Menschen dort zu essen bekommen, in einem Krankenhaus. Ja. Du wirst bescheuert, ja, Alter.
Das
statt das einfach
schlimm.
Mal dieses, also, Alter, ohne Scheiß, das ist doch most basic knowledge, so Essen ist Medizin. So, Alter, morgens und abends, ja. Brot, hier, verarbeitster Kochschinken, Presswurst, Marmelade, Butter, also wirklich der größte Scheiß vom größten Scheiß.
Ja.
Dann irgendwelche vorgefertigten Soßen mit Zucker zum Mittagessen, zu irgendwelchen schweren Kohlenhydraten, dazu Fleisch und so. Also
das finde ich auch krass.
So krass.
Und dazu noch, ich habe in dieser Studie, die damit über das kohlenhydratreiche Frühstück gemacht wurde, haben die auch in Strafvollzugsanstalten Nahrungsergänzungsmittel in Form von diesem Tyrosin, also so eine Aminosäure, dazugegeben. Und das hat bestätigt, dass die Kontrollgruppe, ich glaube, insgesamt 50% weniger Gewalt in den Folgetagen
unfassbar
zur Folge hatte. Ja. Und dass man durch die Ernährung in, wie du schon sagst, in Krankenhäusern oder in Gefängnissen auch beeinflussen kann, wie gestresst die Leute auf Problemsituationen reagieren. Und es hat sich aber trotzdem nichts geändert. Also
unglaublich, Alter.
Ja, das Problem ist, es ist halt auch einfach Teil des kapitalistischen Systems. Das Gesundheitswesen, das Gefängnissystem ist auch eine Industrie. Da wird halt verdient, da müssen die Kosten minimiert werden. Und das ist
voll.
Das halt so. Dann
völlig
senken
abgefahren.
Die halt überall die Kosten, da leidet natürlich dann auch die Ernährung drunter. Es ist ein Trauerspiel. Das ist wirklich, ja. Wir sollten uns alle auflehnen.
Stell dir vor, wir machen so eine riesen Demo vor den Krankenhäusern. Aber ja, Alter, das wäre doch mal... Die denken sich ja, ach, das sind ja nur 2 Wochen. Aber Dicker, wir sind da zum Heilen. Und ihr gebt uns Müll zu essen.
Ja, ich muss mir nur so vorstellen, wie der Krankenhausmüll einmal ausgeleert wird durch einen Mixer in den Backofen und dann
stimmt,
wieder
absolut wichtiger, an dein Bett. Punkt.
Einmal geilen Nuggets.
Auf jeden Fall, es gibt nur Schlamm. Man sollte sich da von seinen Verwandten Essen mitbringen lassen. Ey, ich möchte jetzt gerne das Freundebuch ausfüllen mit Megalo. Ich halte es hier in meinen Händen. Helene und ich über einem Bündel von Geldscheinen, umrandet von Delfinen und Blitzen.
Hey.
Ach echt? Nein,
wirklich?
Es ist Memphis, Mann.
Josi ist der Teppich.
Was? Meine erste Assoziation war irgendwie Aladdin, als ich das gerade gesehen habe. Keine
Warum
Ahnung, so
Teppich?
Von Weitem.
Glaubst du der Teppich? Na, weil ich auf dir bin.
Gibt's nicht irgendein...
Du trägst mich doch.
Bei Aladdin, was ich sein kann?
Du bist der Geist.
Apu.
Teppich.
Ja, das bin ich nämlich.
Das bist du.
ich erinnere mich nicht mehr an die Geschichte.
Ich bin der böse Onkel. Okay. Der böse Onkel mit dem langen Spitzbart.
Gut, haben wir diese Frage auch geklärt. Kommen wir zur nächsten. Der Name.
Der Gegner von Aladdin halt, keine
Dein
Ahnung.
Dein Name.
Naja, wenn man echte Freunde ist, dann sagt man auch schon seinen echten Namen. Also mein richtiger Name ist Uchenna. Uchenna wird U-C-H-E-N-N-A geschrieben. Die Abkürzung ist Uche.
Ah, ist es dein Spitzname auch?
Ja, ist halt der Name, der so am einfachsten zu verstehen ist. Oder ja.
Nice, dann schreiben wir das doch.
Ich hab's nie so gefeiert, aber okay. Ja, ist halt mein Name.
Wohnort?
Berlin.
Beruf?
Beruf, ja. Früher hätte ich Rapper gesagt, aber das sage ich nicht mehr. Musiker Schrägstrich Künstler.
Ja, ist beliebt hier in der Kategorie.
Ja?
Ja, total. Es geben viele an.
Politisch korrekt und drückt es mehr aus. Also Rapper ist auf jeden Fall kein beliebter Berufswunsch.
Nee, schreibt auch keiner mehr hier rein. Alle schreiben Künstler, Künstlerin.
Tatsächlich habe ich damals in mein Abi-Buch reingeschrieben, daran erinnere ich mich noch sogar, großer Rapper oder kleiner Eisverkäufer. Ich habe es auch nicht so ganz ernst gemeint, so was ich da reingeschrieben habe, aber heutzutage würde ich nicht nochmal großer Rapper schreiben.
Und warum kleiner Eisverkäufer verkaufst du gern Eis und isst gern?
Ja, der Eisverkäufer ist ja auch nochmal anders besetzt, ne? Der Ice Cream Truck und so. Also in der Hood war das auch derjenige, der sozusagen die anderen wichtigen Lebensmittel, sag ich mal, Drogen, also Drogendealer einfach.
Oh, ich stehe so auf dem Schlauch. Ciao.
Ja, ich wollte gerade sagen, Josi und ich sind einfach viel zu dumm, um das gerade gepeilt zu haben.
Sorry.
Nein, wieso? Ach, ich habe immer so um die Ecke. Das ist doch das ist völlig okay.
Nee, wir sind einfach viel zu unbefleckt. Viel zu sauber. Wir haben uns gerade beide vorgestellt, wie du in so einem Eiswagen Absolut. Mit dem Fahrrad
an die Highschool kommst.
Die beste Tarnung.
Ja.
Die beste Tarnung. Du hast das Eis dabei, die Kinder holen das Eis und parallel.
Oh, das macht alles so viel Sinn. Das würde ich meinem 15-jährigen Ich heute raten.
Also es mit dem kleinen Eisverkäufer unbedingt weglassen, so gar nicht Ambitionen in diese Richtung entwickeln. Das
auch
ist
nichts kaufen
Zeit,
bei ihm?
Dabei,
wie bitte? Auch bei ihm nichts kaufen?
Auf keinen Fall. Er war ja auch nie ein kleiner Eisverkäufer. Er wollte einer sein. Also ist es ja auch so ein bisschen dieser Gangsterfilm, sage ich mal so, den man halt auch, also wie gesagt, wenn man ganz ehrlich ist, so ich habe Bildungsmöglichkeiten bekommen. Ich hätte mich nie 1:1 dafür entscheiden müssen, zu sagen, okay, ich habe keine anderen Optionen als auf der Street irgendwie Kohle. Es gibt definitiv Leute, die keine anderen Optionen haben. Leute, die hierher kommen und keine Arbeitserlaubnis haben. Also gibt es ganz viele Menschen, die nur geduldet werden, keine Arbeitserlaubnis haben. Die haben auch keine anderen Optionen, als so Deals zu machen. So. Aber ich hatte immer die Optionen, theoretisch. Aber trotzdem bin ich als heranwachsender Junge in Berlin, in Morbid, in dieser Zeit, als ich klein war, wurden Leute auf offener Straße abgezogen. Es gab noch Gangs in Berlin, so 36 Boys, Araber Boys, 36ers Araber Boys, Bulldogs, so Sachen und so Gangkultur so ein bisschen noch. Und halt auch dieses Männlichkeitsbild grundsätzlich in der Gesellschaft, was ja so am sich wandeln ist und was teilweise immer noch so aus alten Strukturen gespeist wird. Sorry für dieses ganze Gelaber, aber was ich eigentlich nur damit sagen wollte, ist, ich würde meinem 15-jährigen Ich jetzt einfach sagen, dass er mehr auf diese toxische, falsche Männlichkeit scheißen soll, dass es einen im Leben nicht weiterbringt und
nice.
Ja, es ist einfach ein falsches Ideal, dem man da so hinterherjagt.
Ja.
Ich liebe auch, dass dieses Thema toxische Männlichkeit sich durch all unsere letzten Folgen durchgezogen hat und dass alle darüber sprechen, dass vor allem Männer einfach sagen, ey, dieses Bild, mit dem wir aufgewachsen sind, ist einfach nicht okay. So, das liebe ich. Wie geht's weiter, Josi?
Als nächstes mein tollstes Erlebnis.
Mein tollstes Erlebnis? Die Geburt, also dass mein Sohn da ist. Ich wollte sagen, die Geburt meines Sohnes, aber das war jetzt nicht unbedingt das tollste Erlebnis. Es ist ein krasses Erlebnis, aber so einfach, also dass mein Sohn da ist, so das ist so das Krasseste. Also da ist ganz weit erstmal nichts.
Voll schön.
Das ist wirklich das Allerkrasseste.
Wow. Ich freue mich schon drauf auf meinen kleinen Sohn.
Das ist aber auch krass viel Arbeit, ne, muss ich dazu sagen. Ist zwar das schönste Erlebnis, aber ist auch das anstrengendste.
Ach so.
Ist super anstrengend.
Ach so. Ja, gut.
Hat uns noch niemand erzählt.
Ja, man muss es erleben, man kann es wirklich nicht erzählen, das Ganze, weil es ist echt so beides einfach.
Es ist noch viel schlimmer, als alle sagen, was die Anstrengung betrifft.
Also schwer zu sagen, ich weiß nicht, wie resistent du bist, aber du musst auf jeden Fall einen Großteil deines du bist dann nicht mehr deine Priorität. Das ist letztendlich, was sich hauptsächlich verändert. Und darunter leidet halt viel sozusagen von den selbstbestimmten. Also du musst deinen Weg finden. Aber ich habe zum Beispiel keine Freizeit. Ich treffe mich nicht mit irgendwelchen Kumpels oder gehe in Clubs oder irgendwie solche Sachen gehen halt weg. So dann irgendwie.
Ja, klar. Das ist halt klar.
Klingt ja furchtbar. Ich lasse es.
Das klingt literally wie mein Leben heute.
Ey, aber ich meine, wenn du zur Arbeit in den Club kommst, dann brauchst du das ja auch vielleicht nicht noch zusätzlich
privat. Nee, das auf
privat.
Jeden Fall nicht. Das stimmt. Aber
und ich mache ja auch trotzdem meine Arbeit und bin ja viel unterwegs, also vor Corona auf jeden Fall viel unterwegs gewesen. Da muss ich nicht noch zusätzlich feiern gehen. Dafür ist
Absolut.
Halt leider keine Zeit.
Das sehe ich total. Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist.
Boah, mir passieren eigentlich immer dumme Sachen. Also gerade wenn es so um technische Sachen geht, so bin ich wirklich ein Horst. So. Also ich kann die wirklich einfachsten Sachen teilweise nicht.
Hast du irgendwas kaputt gemacht oder?
Mir fällt ständig mein Handy runter und geht kaputt, kriegt Wackelkontakte. Also ich habe, weiß ich nicht, wie viele Handys mir schon kaputt gegangen sind. Jetzt gerade letzter Zeit die dümmste Aktion. Also wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde es mir bestimmt einfallen. Also es ist auf jeden Fall irgendwas.
Du kannst uns eine Sprachnachricht schicken.
Blablabla, bla, bla, irgendwas mit Technik kannst du auf jeden Fall schon mal safe sagen. Irgendwas mit Technik, da bin ich auf jeden Fall, stehe ich hart viel auf dem Schlauch teilweise. Also wo Leute so einfach, ey, so verkabel, Kabel A in B mäßig so, ist eigentlich total selbsterklärend, aber für mich nicht.
Also so Modularsysteme und so, erstmal producing-technisch noch nichts geplant.
Nee, das dauert noch ein bisschen. Das interessiert mich alles, aber wow, das ist ja irgendwie so wie Chinesisch lernen oder so. Mandarin lernen, keine Ahnung.
Ja, geht mir auch so. Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin kann also eins von beiden sein.
Also ich würde gern beide sagen, weil ich habe letztens wurde ich schon mal gefragt, meine Lieblingsrapperin, ich habe die falsche Antwort gegeben, weil ich irgendwie gestresst war und habe mich hinterher geärgert, weil es gibt, also Young M.A., die Künstlerin Young M.A. feiere ich übertrieben. Ich finde, sie ist nicht nur die krasseste Künstlerin, sondern auch der krasseste Künstler. Also sie ist krass als die Typen halt auch. So einfach, sie nimmt einfach die Position, also um kurz zu ihr zu erklären, sie schreibt halt aus der, also sie geht ganz klar mit ihrer Homosexualität um und ist halt, also so wie sie sich darstellt, sie schreibt nicht über sich als Frau, sondern eher, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht sagen als Mann, aber auf jeden Fall nimmt sie sozusagen in der Selbstdarstellung auch viel diese männliche Perspektive ein. Die Typen halt vorher schon immer so omnisexuell und also halt irgendwie alles klären können und so. Aber sie macht es auf so eine, also einfach dadurch, dass es eine Frau ist und es sozusagen eine Bedrohung für männliche Fragilität in diesem Bereich ist. Viele kommen einfach nicht damit klar, weil sie ist einfach technisch überkrass. Sie hat den Zeitgeist, bedient alles so, hat eine übertrieben gute Haltung. Ja, es ist ihr einfach alles egal. Also sie sagt die Sachen und ich feiere sie einfach von allen Aspekten, was sie verkörpert in dieser Zeit. Aber ich kann auch verstehen, dass man jetzt vielleicht als Frau oder grundsätzlich nicht von jeder Female-Rapperin erwartet, unbedingt diese Rolle einzunehmen. Das ist vielleicht auch für mich mit meiner männlichen Prägung in diesen Klischee-Rollen sozusagen auch nochmal eine interessante Aufarbeitung gewesen. Aber ich finde sie einfach vom künstlerischen Anspruch, von ihren Songs, ja, technisch ist ja bei mir immer ein sehr wichtiger Faktor, finde ich sie super stark. Mhm. Und Lieblingsrapper wäre für mich tatsächlich und auch, ja, auch ist auch mein Lieblingsrapper, aber auch vor allem wegen seinem Einfluss auf das Game. Ich finde, er wird zwar genannt, aber wirklich der ganze Einfluss, so wird nicht so richtig gesagt, und zwar ist es Future. Ich finde, Rap, wie er heutzutage existiert, würde nicht ohne Future existieren. Also ich kenne in der Geschichte des Hip-Hop keinen einzelnen Künstler, der so einen Einfluss hatte auf eine Zeit und auf eine Stilistik. Und also jeder Künstler heutzutage, der irgendwie aus meiner Sicht in irgendeiner Form Trap macht, ist von Future inspiriert und geprägt, auch wenn es über sozusagen Future-Imitate passiert ist. Also wenn es andere Künstler waren, die geprägt haben, aber das sind alles Künstler, die auch von Future, also you can trace it back to Future auf jeden Fall so.
Ja.
Safe. Und das wird nicht genug genannt. So. Future ist der Gott der Rap-Zeit aktuell einfach.
Cool. Also wird zukünftig nicht mehr von Madlib inspiriert sein, sondern von Future, zumindest als Blaupause wird man davon sprechen.
Madlib? Ja, Madlib, hast du gesehen, der macht Beats auf dem iPad.
Wow.
Madlib.
Oh nee, habe ich nicht gesehen.
Auf jeden hast du auch dieses Interview
das geht
gesehen.
Doch gar
hab ich nicht gesehen. Aber da gibt es doch so viele Rap-Zeilen über ihn. Sag mir nicht,
voll.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ich
was
bin kein
für ein Interview?
Fan.
Madlib, ich weiß nicht, ob er das getweetet hat oder das in dem Interview gesagt hat. Auf jeden Fall hat er sich lustig gemacht über Producer, die sich halt ultra viele Gadgets kaufen und halt voll viel Geld ausgeben. Der sagt, I produce my whole album on the iPad.
Aber auch
einfach.
Geil. Finde ich erstmal.
Ja.
Voll.
Warum nicht?
Man muss auch mit der Zeit gehen. Man muss auch mit der Zeit gehen, aber für mich hat es das so ein bisschen entmystifiziert, so, weil ich hatte Madlib nie gesehen vorher. Für mich war das so, das ist der Papst aus dem echten Hip-Hop.
Ja.
Tatsächlich habe ich meine Beat-CD von dem bekommen über Umwege. Ich habe jeden Beat abgelehnt. Also es waren so 52 so kurze Skizzen, so eine Minute lang. Das ist halt,
really?
Der macht halt so brachiale Skizzen. Die sind nicht irgendwie für den Künstler gedacht, sondern sind halt sein künstlerisches Schaffenswerk. Okay. Und entweder man feiert's oder nicht. Und mit Freddie Gibbs, finde ich, macht er super Sachen, so auf jeden Fall.
Voll.
Und grundsätzlich will ich ihm gar nicht absprechen. Aber mich persönlich hat es nie so gecatcht, ganz ehrlich nicht.
Ey, voll, auch nur, weil ich gerade so eine Zeile im Kopf hatte. Ne?
Aber Madlib hat ja auch Quasimodo gemacht, ne? Was wiederum Masimoto, glaube ich, inspiriert hat. So. Also ich glaube, Masimoto gibt es auch nur wegen Quasimodo. Das ist ja so ein Alternativcharakter von Madlib. Und also der hat safe ganz krassen Impact so in Hip-Hop, auf jeden Fall.
Auf jeden.
Aber Future ist halt einfach, also jeder Mainstream-Artist, alle, dieses ganze Gesangs-Mellow-Game, die ganzen Melodien, also keine dieser Melodien, die sind alle schon mal von Future gemacht worden und nicht ganz so hängen geblieben. Also zum Beispiel Gunna, Lil Baby, ich feiere die auch. Lil Got It, Lil Keed, aber Young Thug von mir aus auch. Young Thug ist noch am nächsten dran, weil er ist am schnellsten. Aber das ist eigentlich alles auf Futures Mist gewachsen. So, wenn man das so guckt, wer als erster released hat. Natürlich weiß man nicht hinter den Kulissen, wie die gefreestylt haben zusammen und so. Aber Future war der Erste, der sowas rausgebracht hat.
Gut.
Und bis heute dominiert.
Josi, sind wir denn schon am Ende unseres Freundinnenbuchs?
Ich habe noch eine Frage. Mein größter Wunsch.
Na dann, let's go.
nicht mehr so viel zu reden immer, ne? Ich rede viel zu viel.
Nein, das ist das Beste, wenn man einen Podcast-Gast hat, der einfach redet, ohne dass man ihm jede Frage aus der Nase ziehen muss. Das ist mein großer Traum. Ja. Liebe Leute, nehmt euch alle ein Beispiel an Megalo.
Ja, vielleicht nicht ganz so krass. Er redet schon sehr viel. Aber mein größter Wunsch, dass über so Sachen macht man sich irgendwie, keine Ahnung, da ist man schon ein bisschen desillusioniert, ne, um über, also wahrscheinlich, wenn ich das Freundestagebuch als Kind ausgefüllt hätte, ich versuch's mal trotzdem so zu beantworten, mit voller Naivität und Überzeugung. Mein größter Wunsch ist tatsächlich, dass die Existierenden, also dass wir einfach als Menschheit auf diesem Planeten uns unserer Verantwortung bewusst werden und sowohl für uns als Menschheitsgemeinschaft, wenn man so will, als auch natürlich in erster Linie auch für den Planeten aus unserem Können heraus endlich mal das Richtige und das Beste machen, so, weil das ist nicht der Weg, den wir ansteuern, und ich sehe auf jeden Fall, das wird noch eine krasse Umstellung werden, müssen wir, bis wir da hinkommen, aber ja, das würde ich mir wünschen. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben diesen Wunsch oder dieses Bedürfnis, dass ja einfach dieser globale Organismus Erde einfach sich heilt und wir mit,
ja,
so.
Ja, Mann.
Ja.
Ey, Josi, ich weiß ganz genau, ohne dass ich das Freundinnenbuch vor mir liegen habe, dass du eine Frage ausgelassen hast, die mir sehr wichtig ist. Megalo, was ist dein Lieblingstier?
Oh Mann, Alter. Warum? Aber okay, aber glücklicherweise auch hier wurde ich zum Glück schon mal vor kurzem, weil ich wusste es nicht, als ich das vor kurzem hatte, mich vis-à-vis, war ich im Interview und ich wusste es nicht. Ich war so, Lieblingstier, keine Ahnung. So, ich finde Katzen besser als Hunde, aber es ist mein Lieblingstier, keine Ahnung. Aber Bär, ich finde Bären sehr stark. So.
Ein Bär. Kannst du einen Bär zeichnen? Weil wir müssen
ist
den
es ein
dann
Zufall, dass er neben dieser Frage steht?
Geil.
Siehst du, es ist wieder größer.
Da kommt einfach so ein Pfeil hin.
Da kommen wieder die Dinge zusammen. Es ist kein Zufall.
Alles Fügung. Genau. Liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Megalo, dass du am Start warst. Das war sehr, sehr schön.
Ich danke euch.
Wir müssen sagen, Josi und ich, wir waren beide ein bisschen aufgeregt, weil wir dachten, dass du bringst die ganzen harten Themen mit. Und wir hatten Sorge, dass wir dich beschweren mit unseren Fragen. Aber es ist so schön geworden. Ich freue mich sehr, dass du am Start warst.
Danke, dass ich am Start sein durfte.
Wir hofften, dass wir dir gerecht werden konnten.
Ey, das war total das tolle Gespräch mit euch. Und ich fand es gut, dass es, obwohl wir natürlich auch ernstere Sachen angesprochen haben, dass es immer noch eine gewisse Leichtigkeit hatte. Und ja, war schön, mit euch zu sprechen. Vielen Dank.
Danke fürs Feedback. Vielen, vielen Dank. Ja, das war's, liebe Freunde. Schaltet ein in 2 Wochen, wenn es heißt Homegirls featuring Weekend.
Richtig.
Und hört gefälligst die neue Megalo-EP, weil die ist krass.
Ja, checkt unsere Playlist aus mit unseren Wünschen, mit allem, worüber wir gesprochen haben. Guckt auf Instagram, wir verlinken auch nochmal alle wichtigen Videos und so, über die wir auch gesprochen haben. Und esst weniger Kohlenhydrate zum Frühstück für weniger unfaire Entscheidungen. Wir haben euch lieb. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Ciao.